Reich Gottes immer Veränderung sein, auch wenn die Kanzel zu niedrig oder zu hoch ist. Weihnachten, Advent, man kann es sich fast gar nicht denken und vorstellen, aber der Weihnachtsbaum steht schon und der Adventskranz steht auch schon. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon eine Herausforderung. Und doch ist es eine große Chance, die wir haben, die wir als Christenheit haben, uns vorzubereiten auf das Kommen des Messias, auf das Wiederkommen unseres Herrn. Und beides gehört ja zum Thema Advent. Israel wartet auf seinen Messias bis heute, bereitet sich darauf vor, betet dafür. Wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft unseres Herrn. Und wir verwenden ähnliche Texte im Alten Testament, Fragen nach dem, wie ist das wohl beschrieben im Alten Testament, das, was da kommen soll, derjenige, der da kommen soll. Heute ist so einer der wichtigen Texte, der auch eine sehr breite Geschichte im christlichen Nachdenken darüber hat, wer denn wohl der Messias sein wird und wie man das denn verstehen kann. Jeremia 23 ist einer dieser Texte, der viel Inhalt hat und der auch das geprägt hat, wie wir als Christen über den wiederkommenden Herrn miteinander denken und nachdenken. Von daher möchte ich mit euch diesen Text einmal lesen. Jeremia 23 von Vers 5 bis Vers 8, eigentlich ist der Predigttext oder eigentlich wäre der gesamte Text, der hier zusammengehört, von Vers 1, aber das ist ein eigen gefüllter Text, von daher ab Vers 5. Siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König regieren und weise handeln. Er wird für Recht und Gerechtigkeit im Lande sorgen. In seinen Tagen wird Juda befreit werden und Israel sicher wohnen. Das ist sein Name, den man ihm geben wird, Jahwe Zidkenu. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommenschaft des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heimgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Sie sollen sicher wohnen in ihrem Land. Prophetentexte sind immer etwas ganz Besonderes. Prophetentexte sind in eine gewisse Zeit hineingesprochen und haben dort in dieser Zeit, also in der Zeit des Jeremia, das sind etwa so diese Jahre um 600, 580, 90 vor Christus, ihren Sinn und ihren Wert. Da hinein, in diese Zeit sind sie geredet, sind sie gesprochen. Und dann hat man durchaus den Eindruck, meine Zeit, das ist doch nicht alles, was da drin steckt. Da steckt doch viel mehr drin. Das Land des Nordens, also die babylonische Gefangenschaft, wenn man sich die Karte des vorderen Orients einmal anschaut, Babylon ist nicht das Land des Nordens, es ist Osten, absolut Osten, Nordosten, vielleicht, wenn man die Nordzipfel von Babylon sich vorstellt. Was ist denn das Land des Nordens? Und dieser Text hier, Prophet Jeremia 23, ist gesagt in einer Zeit, da war Israel noch gar nicht im Exil. Also es wird verheißen, dass Israel zurückkommt aus dem Land des Nordens und Babylon, wo sie demnächst in ein paar Jahren hinkommen werden, ist gar nicht im Norden. Also man hat den Eindruck, dieser Prophetentext geht irgendwie über das hinaus, wofür eigentlich gesprochen und gesagt wurde. Die Zeit des Königs Zedekia, Gerechtigkeit. Der letzte König in Israel, oder eigentlich müsste man sagen im Südreich, also Juda, heißt Gerechtigkeit. Und dann dieser Prophetentext. Man hat den Eindruck, es ist etwas, wo der Prophet im Namen Gottes sagen will, wenn Gott kommt und einen Spross erwecken wird, dann wird es ein wirklich gerechter Spross sein. Denn du, König, und dann hört man die ganze Kritik vielleicht schon heraus, die Jeremia dem König Zedekia zu sagen hat. Denn Jahwe wird Zedekiahu unsere Gerechtigkeit sein. Ein weites Feld, was dieser Text aufspannt. Lest ihn einmal zu Hause in eurer Bibel nach. Es sind eine Menge Dinge drin. Man kann vielleicht in einer Predigt auch nicht alles ansprechen, aber so ein wenig zumindest. Der Spross. Ich selber. Der Teil, der vor diesem Predigttext steht, Gott gibt seine ganze Enttäuschung preis und sagt, es hat Hirten in Israel gegeben, die haben sich um ihren eigenen Bauch gekümmert, aber nicht um mein Volk. Sie haben es verlottern lassen. Jetzt ist die Zeit, wo ich selber mich um die Sache kümmere. Die Sache mit dem Hirten und der Erlösung, das wird zur Chefsache erklärt. Ich selber werde einen Spross erwecken. Und ich selber werde dafür sorgen, dass dieser Hirte sich um mein Volk kümmert. Und man hört vielleicht im Hintergrund das, was Jesus im Johannesevangelium sagt, ich und der Vater sind eins, ich selber werde kommen. Das Nachdenken über diese Aussage in Jeremia 23 führt in der christlichen Theologie dazu, zu sagen, Jesus und der Vater sind eins. Es sind nicht zwei Götter, der Vater und Gott der Sohn, sondern sie sind eins. Ich selber werde kommen. Predigttext, Prophetentexte. Gott ist ein handelnder Gott. Die Adventszeit redet davon, dass die Christenheit, aber vor allen Dingen auch die Juden, das Volk der Juden, der Israelis, sich erwartend an einen Gott wendet, von dem sie erwarten, dass er handelt. Nicht nur ein Prinzip Hoffnung, nicht nur ein Prinzip Liebe, nicht nur ein Denkmodell von irgendwas, sondern es ist eine Person, an die sie sich halten und zu der sie beten. Sie erwarten, dass Gott selber kommt. Und in den nachfolgenden Jahren oder Jahrhunderten, muss man eigentlich sagen, wo dieser Predigttext oder dieser Prophetentext oder überhaupt der Prophet Jeremia als wirklicher, echter Prophet im Namen Gottes identifiziert und wahrgenommen wird, erwartet Israel, dass Gott selber kommt, dass er wieder handelt. Und davon redet die ganze Geschichte Israels. Gott ist ein handelnder Gott. Gott ist nicht ein Gott, der sich zurückzieht, der enttäuscht ist und sagt, na dann eben nicht, dann gehe ich. Sondern der kämpfend um sein Volk ringt, der immer wieder ermahnt, immer wieder Propheten sendet, immer wieder Erneuerung schenkt oder ankündigt, dass er handeln wird. Gott ist ein handelnder Gott. Wir können und dürfen von einem Gott reden, der handelt, der bewegt, der uns ansprechen möchte und uns nicht in die Irre gehen lassen möchte, sondern uns korrigieren will. Bibel im Alten und im Neuen Testament redet von diesem Gott, der so gestrickt ist. Gott ist nicht ein Gott, der sich zurückzieht. Im Bedarfsfall macht das selber. Im Bedarfsfall zieht er sich nicht enttäuscht zurück und es muckst und stellt sich in irgendeine Ecke und sagt, eben nicht, macht euren Mist doch allein oder so irgendwas, sondern er kämpft um sein Volk. Und so wird er mit uns an jedem Tag auch umgehen. Er lässt uns nicht in die Irre leiten und gehen, sondern er versucht, unseren Weg zu korrigieren. Gemeinde ist der Ort, wo unter Umständen der ein oder andere Prophet auf dich zukommt und dann im Namen Gottes ein Wort an dich zu sagen hat. Verachte das nicht. Der König Zedekia hat den Propheten Jeremia in diverse Schlammgruben werfen lassen. Jeremia hat nicht aufgehört, scharf zu reden, hat nicht hinterm Berg gehalten mit dem, was er an kritischen Worten zu sagen hatte. Aber seine eigene Familie, 2 Mordanschläge auf ihn. Er hat sich schon zurückgezogen gehabt und gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich sag nichts mehr. Immer wenn ich was zu sagen habe, muss ich irgendwas Kritisches sagen. Ich will nicht mehr. Und Gott geht wieder auf ihn zu. Du bist der letzte Prophet. Du hast es zu sagen. Geh hin. Gott wird um dich immer wieder kämpfen, wenn er merkt, du bist auf einem falschen Weg. Und die Leute, die er dann zu dir schickt, verachte sie nicht, wenn sie dir im Namen Gottes etwas zu sagen haben. Wenn ich mein Leben in die Hand Gottes hineingelegt habe und gesagt habe, du bist mein König und mein Herr, zur Adventszeit singen wir das Land auf, Land ab. Wenn wir das so denken, was wir da auch singen, dann verachte nicht diejenigen, die Gott zu dir sendet, die unter Umständen dich auf Dinge hinweisen, wo Sachen korrigiert werden müssen in deinem Leben. Prophetenwort. Chefsache. Gott ist ein handelnder Gott, im Bedarfsfall macht das selber. Und wenn er den Eindruck hat, dass unsere Schuld zu schwer wird, dann trägt er sie selber. Wir haben von einem Gott zu reden, der im Bedarfsfall selber alles trägt, weil er merkt, wenn mein Volk das tragen müsste, die gehen mir kaputt. Die gehen mir kaputt. Das kann ich nicht zulassen. Was für einen Gott, von dem wir zu reden haben, zu Weihnachten. Vor einem Gott, der nicht nur Weihnachtsmann ist, der nicht nur irgendeinen roten Mantel hat und eine Coca-Cola in der Hand hält, irgend so was Merkwürdiges, sondern der im Bedarfsfall das auf sich nimmt, was eigentlich mein Leben zerstören würde. Dazu ist er gekommen und dazu wird er einen gerechten Spross erwecken. Jeremia nimmt ein Wort von Jesaja auf, etwa 100, 150 Jahre vor ihm. Das war genommen aus einer Zeit, wo die Assyrer eine Eroberungstaktik hatten, wo sie die Bäume um die Städte herum gefällt haben, um ein großes Feuer zu machen und die Steine der Befestigungsmauern zum Schmelzen zu bringen oder so mürbe zu brennen, dass man dann mit dem Rammbock gehen kann. Und Jesaja ist auf der Mauer und sagt, ihr seht zwar, sie holzen alles ab, aber Gott wird einen Spross erwecken. Von Jerusalem kann man hineinsehen nach Bethlehem, da wo David zu Hause war. Jesaja 9, Jesaja 11, diese Prophetentexte aus dem Jesaja-Buch nehmen diese Situation auf und sagen, ihr seht zwar alles abgeholzt, aber ich werde einen neuen Spross, ein Reis erwecken. Es ist ein Reisentsprung, ein Rosentsprung. Das hat mit Rosen nichts zu tun, sondern es hat mit dem Reisig zu tun, dass ein neuer Spross kommt. Und hier Jesaja, Jeremia nimmt es neu auf, das, was Jesaja gesagt hat, was Gott dem Jesaja deutlich gemacht hat. Ein neuer Spross wird kommen. Manchmal ist unser Leben abgeholzt oder wir kommen uns so vor, da wo Dinge kaputt gegangen sind, da wo andere Menschen in meinem Leben oder in meiner Seele manches abgeholzt haben oder ich unter Umständen selber fleißig mit Hand angelegt habe, Dinge kaputt. O Herr, was soll aus diesem jetzt wohl noch passieren? So wie Hesekiel, der vor dem großen Land steht und sieht eine große Menge an Knochen. O Herr, was ist aus deinem Volk geworden? Ja, man kann tatsächlich sagen, im Jahr der Reformation, was ist aus unserem Volk geworden? Wir sind Christen, aber ich glaube nicht mehr an Gott, gehe nicht an die Kirche. Ja, es gibt ein höheres Wesen vielleicht. Wir feiern die 95 Thesen, aber mit dem Inhalt können wir nichts mehr anfangen. Das ist so, als wenn Hesekiel vor der großen Fläche, der großen Ebene steht und Israel ist abgeholzt. Sie liegen tot da. O Herr, was soll aus deinem Volk werden? Sprich. Und er muss zu diesen toten Gebeinen etwas sagen. Ist das unser Auftrag, etwas zu sagen im Land der Reformation, im Jahr der Reformation? Nächstes Jahr 500 Jahre, wir feiern das Evangelium, was wir selber nicht mehr glauben. Wir feiern den, der eigentlich die 95 Thesen gar nicht an die Schlosskirche angeschlagen hat. Ein Luther, der von Jesus redet, den es nie gegeben hat? Was sind da in unseren Köpfen für seltsame Knoten? Was wird im nächsten Jahr gefeiert? Was für ein Inhalt ist noch drin? Ist das nicht die Situation der Propheten, die vor einem abgeholzten Volk Gottes stehen und sich nicht mehr vorstellen können, was da wohl noch entstehen kann, Herr? Und dann so ein Wort: Ich werde einen gerechten Spross senden. Ich werde neu anfangen. Das wünsche ich mir, dass Gott das tut. Das wünsche ich mir, dass Gott das tatsächlich tut. Gott ist ein handelnder Gott. Israel hat es immer wieder erlebt. Und wenn die Hoffnung am geringsten war, hat er neu angefangen. Und in dem Moment, wo Jesaja und das Volk Israel gesehen hat, dass die Assyrer vor der Belagerung erstmal alle Bäume abholzen, sagt Gott zum Propheten Jesaja: Ich werde einen neuen Reisig schenken. Neues wird aufsprossen. Jeremia nimmt das auf. Eine Herausforderung an unseren Glauben, obwohl wir es singen, es ist ein Ros entsprungen. In so einer Situation hätten wir wahrscheinlich kaum eine Chance, uns von diesem Glauben durchzuringen, wenn man vor Augen sieht, dass nichts mehr geht, und dann zu glauben. Ein paar Kapitel später, Jeremia, die Babylonier sind angereist, sind dabei, genau wie die Assyrer, alles abzuholzen. Die Leute haben kaum noch was zu essen. Da sagt Gott dem Jeremia: Ich will, dass du dir einen Acker kaufst. Und alle Leute sagen: Wie kann es sein, Jeremia, dass du jetzt einen Acker kaufst? Du siehst doch, dass die Babylonier da sind. Du hast sie doch herbeigerufen durch deine Prophetien. Und er sagt: Im Namen des Herrn, es wird wieder eine Zeit geben, wo man Äcker hat und Äcker bepflanzt. Es wird wieder einen Neuanfang geben. Prophetenwort. Gott ist ein handelnder Gott. Der Prophet Jeremia ist einer der letzten Propheten, die vor dem Exil noch mal etwas sagen sollen und sagen dürfen. Schwer. Es ist für ihn schwer, aber für die Israeliten die letzte Möglichkeit, nochmal umzukehren. Er ist ein besonders scharfer. Wenn man sich die Worte ansieht, wenn man selber sowas gesagt bekommt, das ist schwer zu schlucken. Wieso nimmt sich jemand die Frechheit, sowas zu mir zu sagen? Aber manchmal sind es solche Situationen, wo man es nicht leichter sagen kann, wo man es nur noch scharf sagen kann, oder es geht alles den Bach runter. Verachte nicht diejenigen, die zu dir kommen, um dir etwas Scharfes zu sagen, um dir nochmal zu sagen: Du stehst kurz vor dem Abgrund, nicht? Deine Babylonier stehen schon vor deiner Tür. Jeremia nimmt kein Blatt vor den Mund. Er muss es auch bitter bezahlen. Mehrfach in die Schlammgrube, seine eigene Familie versucht ihn umzubringen. Ja, was braucht der Mensch noch mehr, um zu sagen: Wieso lässt Gott sowas zu? Warum lässt Gott sowas zu? Ist Gott nicht dazu da, mir ein bequemes Leben zu geben? Gott als Weihnachtsmann, wozu bist du da, Herr, mir Geschenke zu bringen? Und dann kannst du das Jahr über wieder in irgendeiner Ecke sitzen, vielleicht unten im Keller eingepackt, weil man braucht dich nicht. Aber zu Weihnachten, da hast du die Geschenke wieder zu bringen, Herr. Wenn er das tut, ist es gut. Wenn er es nicht tut, baue ich mir einen eigenen Weihnachtsmann. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? So eine Weihnachtsmann-Beziehung? Und wenn Gott mal Dinge verändern möchte in deinem Leben, was dann? Israel kann zu Recht sagen: Unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und Gnade. So beißend die Worte der Propheten häufig sind, dennoch sendet Gott eine Chance nach der anderen. Er lässt sein Volk nicht ohne weiteres in die Irre gehen. Und wenn man sich dann mal anschaut, was im Propheten Jeremia an Inhalt da drin steckt, etwa ein Kapitel später, wenn ich das richtig gelesen habe, ich glaube ein Kapitel ist es später, zwei Kapitel. Die Babylonier stehen vor der Tür. Der Prophet hat zu sagen, hört auf damit, eure eigenen Glaubensgenossen als Sklaven zu halten. Lasst sie frei. Und in der Notsituation, in der Drucksituation macht es die Bevölkerung, die das Geld hatte, ihre eigenen Volksgenossen als Sklaven zu halten. Sie entlassen diese Sklaven. Das Gericht steht schon vor der Tür und Gott lässt die Babylonier abziehen. Was machen die oberen 10.000? Babylonier sind weg, die Sklaven mit Gewalt wiederholen. Der Prophet kocht. Und das, was Gott sagen kann und will und soll, ist ein noch schärferes Gerichtswort. Wie gehen wir mit Gott um? Wenn er ein gnädiger und barmherziger Gott ist, nehmen wir das als Schwäche Gottes? Wenn ich habe, was ich brauche, kann er wieder im Keller verschwinden, eingepackt in der Krippe oder was auch immer? Hole ich mir auch meine Sklaven zurück, wo Gott vorher gesagt hat, hör auf damit, lass es sein, das ist nichts für dich. Gott ist ein gnädiger Gott. Manchmal verwechselt man seine Gnade und Barmherzigkeit mit Schwäche, mit Schlappheit. Der Gott kann ja nichts. Ja, wo ist denn dein Gott? Wenn er 10 Jahre immer wieder einen Propheten sendet und die Leute dann sagen, ja, was ist denn mit der Erfüllung deiner Prophetien? Ist ja nichts. Man kann die Gnade und Barmherzigkeit manchmal mit Schwäche verwechseln, weil er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Gott schenkt Neuanfang. Gott schenkt einen Neuanfang. Mitten in den schärfsten Worten der Kritik lässt er dem Propheten so ein Kapitel 23. Ein paar Kapitel später wieder, die Kapitel 30 bis 33 sind genauso. Mitten in den Gerichtsworten das Trostbuch Israels. Mehrere Kapitel das Heil. Als ob Gott deutlich machen will, dass wenn er Gericht hält, immer auch ein Neuanfang mit drin ist. Was wäre wohl gewesen, hätten die oberen 10.000 die Sklaven nicht wieder zurückgeholt? Die Babylonier waren weg. Hätte Gott das Gericht, was er angekündigt hat, fallen lassen? Wenn ein kleines Stückchen Umkehr und Bekehrung passiert, ist Gott in der Lage und bereit, mit dir neu anzufangen. Aber wenn das nicht geschieht, wenn man versucht, Gott auszutricksen, rechts, links dran vorbeizufahren, deine Babylonier kommen zurück, garantiert. Israel musste dann ins Exil. Und doch, dieses Prophetenwort geht weit darüber hinaus. Ich werde euch aus dem Land des Nordens holen. Ich fühle mich erinnert an die Zeit von Glasnost und Perestroika. Die Mauer ist gefallen 1989. Als mehrere hunderttausend Israelis oder Juden, muss man ja genauer sagen, dann aus der Sowjetunion kamen. Nach Deutschland, nach Israel. Nicht umsonst, die Synagoge in Duisburg hat viele Russlandmenschen, russische Juden dort. Der Gemeindebrief wird hälftig in Deutsch und in Russisch geschrieben. Der Gemeindeleiter dort ist ein russisch sprechender Mann. Nicht umsonst, das Land des Nordens. Interessant ist, dass diese Situation, ich hole sie selber aus dem Land des Nordens heraus, verknüpft wird mit der Ankunft des Messias. In dieser Zeit leben wir. Wird verknüpft mit der Ankunft des Messias. Das wird die Zeit sein, wo ich meinen Spross sende. Und das ist sicherlich eine Prophetie, die zur Zeit Jesu nicht in Erfüllung gegangen ist. Denn die Zeit dafür war noch nicht. Prophetentexte, die sich mehrfach erfüllen, eine neue Chance. Wenn Gott in der Lage und bereit ist, das Gericht scheibchenweise zu gehen, hast du immer eine Chance, an jeder Stufe des Gerichtes Umkehr zu praktizieren. Nur wenn ich es nicht tue, dann bekommen die Babylonier die Oberhand. Und selbst die erste Eroberung von Jerusalem ist noch eine freundliche Eroberung. Nur die oberen 10.000, also die Leute, die die Sklaven gehalten haben, die müssen gehen. Manche wünschen sich ja, dass bei uns in unserem Land die oberen 10.000 auch mal so einkräftig mit Bonnie und was auch immer sie sich die Hosentaschen füllen. Auch das wäre die Möglichkeit fürs ganze Volk gewesen zur Umkehr. Aber auch das geschieht nicht. Babylonier kommen wieder zurück. Als ob wir es nie verstehen als Menschen und Gottes Gnade und Barmherzigkeit immer als Schwäche auslegen. Die Babylonier kommen zum dritten Mal zurück, weil es einen Aufstand gibt und so weiter. Man möge sich die Geschichte Israels an der Stelle mal durchlesen, anschauen. Wie kannst du über das Schweigen Gottes in deinem Leben lamentieren, wenn du nie das Wort Gottes liest, wenn du von diesen Dingen des Reiches Gottes keine Ahnung hast? Wie kannst du über das Schweigen Gottes in deinem Leben lamentieren, wenn du nie das Wort Gottes vor der Nase hast? Kennst du die Geschichte Israels? Weißt du von diesen Dingen? Und in welche Situation der Prophet Jeremia hineingeschickt ist und mit welcher persönlichen Schwierigkeit oft. Er darf nicht heiraten, weil eine Frau an seiner Seite wäre verrückt geworden. Aber das muss man erst mal aushalten, wenn Gott eine solche Berufung schenkt. Wie kann Gott sowas tun? Um seines eigenen Volkes willen. Man weiß nicht, wie es passiert ist und wie es geschehen ist. Vielleicht hat der Prophet Gott gesagt, Herr, ich sollte gerade sagen, es kommt ein neuer Anfang und es kommt ein neuer Spross und du gibst uns zurück in dieses Land. Vielleicht hat er das zum Gebet gemacht und gesagt, Herr, wenn wir genauso sind wie unsere Vorfahren, wie wird das sein? Wenn das gleiche Herz, vielleicht in ein paar hundert Jahren, du führst uns zurück und die Leute haben dann das gleiche Herz wie die Menschen, unter denen ich heute lebe, das gibt doch wieder nur ein Chaos. Wie kannst du sagen, du wirst uns wieder zurück in das Land bringen und dann sind wir die gleichen Leute geblieben? Das passt doch nicht. Als ob Jeremia 30 bis 33 darauf antwortet, ein neues Herz. Ja, stimmt, ich werde euch einen neuen Geist und ein neues Herz geben, aber das mit dem Zurückholen würde ich wirklich machen. Als ob Jeremia 30 bis 33 darauf antwortet. Herr, es kann doch nicht sein, dass du uns in dieses neue Land hineinbringst mit einem alten Herzen. Ja, er hat recht, das geht nicht. Es muss sich bei dir was verändern. Und wenn du der Alte bleibst, kannst du nicht im Neuen sein. Wenn Gott neu anfängt, kannst du nicht alt bleiben. Wir feiern Weihnachten, wir wünschen uns den Messias herbei, den Herrn der Welt, dass er wiederkommt. Aber alt kannst du nicht bleiben, du musst neu werden. Du darfst Gott nicht zum Weihnachtsmann machen, der nur für die Geschenke da ist und dann kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wenn wir ihn als König anbeten, wenn wir ihn als unseren Herrn titulieren, ja, dann mach ihn zu deinem Herrn. Tu, was er sagt. Ja, das kriege ich alles ganz anders. Das steht zwar da, aber das kann man heute doch so nicht mehr nahe. Ist Gott ein Weihnachtsmann? Neues Heil. Gott sagt, ja, es gibt neuen Geist. Es wird einen neuen Geist geben. Manchmal kommt mir die Christenheit heute auch so vor. Wir leben unser Leben und zu Silvester ziehen wir uns unsere Karte und dann haben wir ein Heilswort da drauf. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wunderbar, ich kann so bleiben, wie ich bin. Ist es das? Ist es das, was neues Jahr oder Neuanfang oder das Leben mit Gott ausmacht. Ich ziehe mir eine Karte und da steht, preis den Herrn, ich kann so bleiben, wie ich bin. Gott wird mich segnen, egal was passiert. Jeremia hat doch zutiefst recht, wenn er im Namen Gottes sagt, es muss ein neues Herz geschehen. Es muss etwas sich verändern in deinem Leben, sonst machst du Gott zum Weihnachtsmann. Und ein Heilswort. Die Propheten im Alten Testament, die Propheten Israels hatten Heilsweissagen, Hülle die Fülle. Egal welcher Prophet, egal welcher König ihnen das Geld oder das Essen gab, für diesen König haben sie Heilsworte ganz viel gehabt. Das war das Problem der echten Propheten. Sie konnten immer ausgespielt werden mit den Leuten, die dem König sagen, ja, du hast recht, ja, du hast recht. Und dann kommt ein so ein Vogel daher und sagt, nein, du hast Unrecht. Ja, guck mal, es sind doch viel mehr, die mir nach dem Mund reden. Was willst du? Wehe uns, wenn wir das Wort Gottes so missbrauchen. Wenn wir nicht wahrnehmen, dass Gott an uns handeln will und uns verändern möchte. Neue Heilszeit, ja. Es ist interessant, was hier über die neue Heilszeit gesagt wird. Es hat mit der Rückkehr Israels zu tun. Es wird ein Land des Nordens geben, was Israel freilässt. Und ich würde sagen, es hält zwar bis heute an, aber ich würde sagen, die Zeit um Glasnost und Perestroika, als die russischen Juden rauskamen, das ist so ein Zeichen, so eine Situation. Das Nordland, was herausgibt. Die zweite Phase wäre, dass Gott sagt, ich selbst. Die Christenheit hat es verstanden, als Einheit Jesus und des Vaters. Gott und der Vater, Jesus und der Vater sind eins. Und er wird wiederkommen und er wird neu kommen. Der dritte Hinweis, Gerechtigkeit. Das Kommen Gottes wird mit Gerechtigkeit zu tun haben. Jahwe Zidkenu. Und Zidkia, der letzte König, ist kein gerechter König. Ich werde gerecht sein. Das Kommen Jesu hat mit Gerechtigkeit zu tun. Er spricht Schuld an. Das ist unangenehm, aber hilfreich, denn es befreit. Dinge nicht zu thematisieren, die mir wehtun, ist nicht sinnvoll, sondern sie Gott hinzuhalten und darum zu bitten, dass er Dinge neu macht, verändert. Zidkenu, derjenige, der gerecht ist, der in meinem Leben aufräumt, der die Möbel gerade rückt, der nicht nur Gast ist und mit dem Gästezimmer vorlieb nimmt, sondern der das aufräumt, was sich da in meinem Leben geschieht und vor sich geht. Und wenn Gott einen Namen preisgibt, seinen Namen preisgibt, ist im Alten Testament das immer eine ganz besondere Situation. Als Mose zum Pharao gesandt wird, wer soll ich sagen, wer mich gesandt hat? Jahwe, ich bin, der ich bin. Das ist eine besondere Situation, wo der Name Gottes geoffenbart wird. Und hier an dieser Stelle genauso. Ich werde genannt werden Jahwe Zidkenu, derjenige, der mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ich will, dass mein Volk gerecht ist. Im Bedarfsfall trage ich ihre Schuld selber. Was für ein Gott, von dem wir reden dürfen, den wir preisen dürfen, den wir anderen Menschen weitersagen dürfen, was er für uns tut. Und er möchte an dir heute genauso tun. Weihnachtszeit als Vorbereitungszeit auf das Kommen Jesu. Möglicherweise ist die Zeit sehr weit fortgeschritten, dass Jesus wirklich bald wiederkommt. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?